Liebe Greifbar-Gemeinde, ein Mann sitzt im Gefängnis. In einem Land, das ein Rechtssystem hat, in dem es verschiedene Arten der Todesstrafe gibt, diverse Foltermethoden. Und die Anklage dieses Mannes beinhaltet durchaus die Option, dass er hingerichtet wird. Also er sitzt im Gefängnis und er kommt möglicherweise dort nicht mehr lebend heraus. Dieser Mann schreibt einen Brief an enge Freunde, an Kinder, an von ihm geliebte Menschen. Und er schreibt über Identität. Er schreibt über seine Lebensgeschichte. Er schreibt über Hoffnung, über Zukunft, über ein Zuhause. Er malt eine Vision mit starken, auch mit ganz feinen Strichen. Er malt eine Vision mit dem ganzen Gewicht seines eigenen Lebens, das, was er selber erlebt hat. Er malt eine Vision mit Leidenschaft und Dringlichkeit. Und die Vision ist gewagt, sie ist attraktiv und sie ist es unbedingt wert, Wirklichkeit zu werden. Dieser Mann ist Paulus. Er schreibt an die Gemeinde in Philippi. Eine Gemeinde, die ihm wie wahrscheinlich keine andere am Herzen gelegen hat. Er beschreibt eine Haltung. Er beschreibt einen Lebensstil. Er beschreibt eine Identität. Er tut das auf der Grundlage des Evangeliums. Auf der Grundlage von Gottes Liebe. Auf der Grundlage von Gottes Sehnsucht nach uns Menschen. Auf der Grundlage von Gottes Suche nach uns Menschen, nach jedem Einzelnen von uns. Paulus beschreibt einen Christen, eine Christin, einen Menschen, der zu Jesus gehört, einen Menschen, der Jesus vertraut, ein Kind Gottes. Und er tut das als Aufforderung an seine Freunde, an die Christen Philippi. Er tut das als eine Aufforderung, als Imperativ, weil er weiß, dass sie das sein können. Sie können das sein, was er beschreibt. Und wisst ihr was? Auch wir können das sein. Hier kommen wir ins Spiel. Wenn wir wissen wollen, was ein Christ ist, dann müssen wir auf das hören, was Paulus schreibt. Wenn wir wissen wollen, was ein Christen ausmacht, dann sind diese Verse aus dem Philipperbrief sehr, sehr erhellend. Paulus beschreibt Menschen, die, jetzt kommt's, Menschen, die sich immer und in jeder Situation freuen. Menschen, die sich immer und in jeder Situation freuen. Freude weniger als ein Gefühl oder so Tagesform. Heute bin ich gut drauf. Sondern Freude als eine Grundstimmung, wie so ein Cantus Firmus, eine Grundmelodie, die durchläuft. Und das rundherum ändert sich, aber die Grundmelodie, die ist immer gleich. Freut euch im Herrn, sagt Paulus. Alle Zeit, immer. Er wiederholt es nochmal. Ich sage es nochmal. Freut euch im Herrn. Das heißt, in dem Herrn, in seiner Nähe, bei ihm. Freut euch durch den Herrn, weil er es ist, der euer Leben mit Freude erfüllt. Der Freude auslöst, seine Nähe löst Freude aus. Und freut euch, weil es der Herr ist, weil es Jesus ist. Jesus, der uns seine Freunde nennt. Jesus, der sein Leben für uns gibt. Der sagt, es gibt keine größere Liebe, als die, dass ein Mensch sein Leben für seine Freunde gibt. Und genau das tut er. Paulus beschreibt eine Freude, die unabhängig ist von den Umständen, weil sie abhängig ist von Jesus. Und spannend ist, dass im Neuen Testament gebetet wird für schwierige Situationen, wenn Fürbitte geleistet wird, getan wird. Menschen beten für andere, beten sie ganz selten eigentlich nie dafür, dass sich die Umstände ändern. Sie beten immer dafür, dass unser Herz sich ändert, unsere Haltung, unsere Freude. Also, Paulus beschreibt einen Menschen, der sich in jeder Situation immer freut. Er beschreibt Menschen, die sich niemals Sorgen machen oder grübeln. Also statt angstvollem Sorgen und Grübeln, etwas, was einen passiv macht, etwas, was einen lähmt, was einem die Lebensfreude rauszieht, Menschen, die stattdessen in jeder Lage, schwierig oder einfach, alles mit Gott teilen. Und die das tun mit Bitte und mit Dank. Also die Gott sagen, was das Problem ist und was nervt und was sich ändern muss und wo Gott handeln muss. Und die das immer tun mit Dank, weil sie wissen, Gott ist der, der schon so viel Gutes getan hat und er ist der, der Gutes tun wird. Er beschreibt drittens Menschen, die mit Frieden erfüllt sind. Ein Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Ein Frieden, der von Gott selbst kommt, der höher ist als alle Vernunft. Ein Frieden, der unser Herz, also das Zentrum unserer Person, das, was uns ausmacht zutiefst, da, wo Entscheidungen getroffen werden, unser Herz und unsere Gedanken, da, wo wir grübeln, planen, entscheiden, dass dieser Friede Herz und Gedanken beschützt und bewacht in Jesus. Ich habe vor vielen Jahren einen Christen aus Uganda kennengelernt. Ich habe vergessen, wie er heißt, weil das schon wirklich lange her ist. Wir hatten in Berlin einen Gospelchor zu Besuch. Die haben gesungen und er hat erzählt aus seinem Leben. Er hat erzählt, dass er sich engagiert in einer Stiftung, die AIDS-Waisen aufnimmt, die sich um AIDS-Erkrankte kümmert und Präventionsarbeit leistet. Und er hat erzählt, dass er davon betroffen ist, weil seine eigene Frau und seine Tochter beide an AIDS verstorben sind. Und er hat es folgendermaßen beschrieben. Er sagt, diese Zeit war schrecklich. Sie war wie ein großer Sturm. Sie hat alles durcheinander gewirbelt. Aber mein Herz war wie in so einem kleinen Vogelnest in einem Baum. Der Baum wird rumgeschüttelt und gewirbelt und alles ist chaotisch. Aber dieses kleine Nest, das war sicher. Da war Frieden. Trotz all dieser Umstände. Trotz dieser schrecklichen, schlimmen, grauenhaften Situation. Aber da war Friede. Das ist dieser Friede, der höher ist als unsere Vernunft. Auch wenn es unvernünftig ist, Frieden zu haben, wir haben trotzdem Frieden, weil uns Gott Frieden schenkt, der unser Herz und unsere Gedanken in Jesus beschützt und bewacht. Paulus beschreibt, wir machen weiter, es sind einige Beschreibungen, er beschreibt Menschen, die bekannt sind für ihren Anstand und für ihre Güte. Martin Luther hat in der alten Übersetzung ganz früh übersetzt Lindigkeit. Wir hatten den Begriff vor einer Weile hier mal so als ältere Form Lindigkeit. Eure Güte soll allen Menschen bekannt sein. Menschen, die anständig leben, sind Menschen, denen man vertraut. Menschen, die als Vorbild taugen. Paulus beschreibt Menschen, die bedacht sind auf alles, was wahr, edel, recht, liebenswert, lobenswert, ansprechend und eine Tugend ist. Menschen, die, was immer ihnen Gutes begegnet, es wahrnehmen, es ernst nehmen, etwas davon lernen und es dem nacheifern. Witzigerweise beschreibt Paulus hier ganz weltliche Tugenden. Tugenden eigentlich aus der griechischen Philosophie. Also Tugenden, die in der Welt auch geteilt werden. Und er sagt, seid wach dafür. Die kleinen, die großen Gesten, die Dinge, die lobenswert, nachahmenswert, gut sind, eine Tugend. Achtet darauf, seid wach dafür und orientiert euch daran. Menschen, die, vorletzter Gedanke, die tun, was sie gelernt, was sie angenommen, was sie gehört haben, was sie gesehen haben, beispielsweise bei ihrem Freund und Vorbild Paulus. Menschen, die das Evangelium angenommen haben. Es gab einen Punkt im Leben, wo sie es verstanden haben, wo sie Ja gesagt haben, wo sie entdeckt haben, dass Jesus sie meint. Und Menschen, die das, was sie glauben, worauf sie hoffen, tun, die danach leben. Dieser Glaube, diese Hoffnung prägt ihr Leben. Sie leben dementsprechend. Und, letzter Gedanke, Paulus beschreibt Menschen, die um die Nähe des Herrn wissen. Die wissen, der Herr ist nahe. Der Gott des Friedens ist bei ihnen. Sie rechnen jederzeit mit Jesus und sie tun das in doppelter Hinsicht. Sie wissen, er ist nahe, in jedem Augenblick, an jedem einzelnen Tag, egal wie die Umstände sind. Und sie wissen, er kommt wieder. Auch jeden Augenblick. Es kann jeden Augenblick soweit sein, dass Jesus wiederkommt. Und sie rechnen im doppelten Sinne mit der Nähe des Herrn. Das sind die Menschen, die Paulus beschreibt. So beschreibt er seine Freundin Philippi und so sagt er, so könnt ihr sein. Und wir? Wie sind wir so? Also sind wir so, wie Paulus beschreibt? All die einzelnen Punkte, Freude, Frieden, Geborgenheit, Güte, die allen bekannt ist? Oder sind wir doch eher anders? Oder mal so, mal anders? Also wie steht es um unsere eigene Freude, um unsere Sorglosigkeit, um unseren Anstand, unsere Güte, um unseren Frieden, darum, woran wir uns orientieren, was wir tun? Sind wir Menschen, die sich immer freuen? Menschen, die niemals grübeln? Menschen, die einen Frieden haben, der höher ist als jedes Verstehen? Und das sowohl dann, wenn es gut läuft und die Dinge im Prinzip so sind, wie sie sein sollten. Und auch dann, und hier wird es spannender, wenn die Dinge schwierig werden. wenn die eben nicht so sind, wie sie sein sollten. Also in den Sonnen- und Schattenseiten des Lebens. Was sind Schattenseiten? Es sind Situationen, die ernst sind, die gefährlich sind. Situationen, die ungewiss sind, die bedrohlich sind. Paulus im Gefängnis. Paulus, der nicht weiß, ob er lebend hier rauskommt. Paulus, der weiß, es kann gut sein, dass ich das nicht überleben werde. Eine ernsthafte Situation. Situationen, die keiner will, aber dennoch immer wieder kommen. Und es sind sicherlich eher die großen Situationen, die großen Schwierigkeiten, die großen Schattenseiten. Krankheit. Meine Krankheit. Die Krankheit eines Menschen, der mir viel bedeutet. Einsamkeit. Dass ich letztlich allein bin und niemand habe, der so richtig, wirklich für mich da ist. Oder dass ich scheitere. In meinen Beziehungen, in meiner Ehe, in meinen Freundschaften, in meinem Beruf. Ihr könntet die Reihe wahrscheinlich noch ausfüllen, es gibt noch viel mehr. Es können aber auch die kleinen Schattenseiten sein. Irgendein dummer Fehler, den ich einfach immer wieder mache und der mich nervt. Oder ich mich selbst nerve. Wie im Weg stehe, schwierig bin oder enttäuscht werde. Von mir, von anderen. Also, wie steht es um dich in den Schattenseiten? Bist du dann verzweifelt oder voller Freude? Hast du Panik oder Frieden? Hast du Wut oder Güte? Grübelst du oder bist du sorglos? Ich möchte klarstellen, dass es gute und sinnvolle Trauer gibt. Es gibt gute und sinnvolle Sorgen, dass man sich Gedanken macht, dass man Dinge plant, dass man Verantwortung übernimmt. Es gibt gute und sinnvolle Trauer, dass man traurig ist, weil Dinge wirklich einfach traurig sind. Es gibt gute und sinnvolle Angst, die Respekt mit sich bringt. Es gibt gute und sinnvolle Wut, Dinge, die wütend machen, aus guten Gründen. Aber darum geht es hier nicht. Es geht hier um die destruktiven Varianten. Es geht um lebensfeindliche, einengende und dunkle Ängste, Sorgen, Grübeleien, die hoffnungslos sind, die zerstörerisch sind, die letztlich gottlos sind, weil sie nicht mit Gott rechnen und weil sie keine Perspektive sehen. Diese Art von Angst, die mich lähmt, die mich passiv macht, der ich nichts entgegenzusetzen habe, diese Art von Grübelei, von Panik. Und Paulus fordert seine Freundin Philippi auf, so zu leben. Er macht das als Aufforderung. Er sagt, ihr sollt so leben. Habt immer Freude. Habt Frieden. Alle Menschen sollen eure Güte kennen. Er fordert sie auf, weil er weiß, dass sie das sein können. Weil er weiß, dass sie das eigentlich schon sind. Weil er weiß, dass sie im Herrn, in Jesus, das sind. Weil sie zu ihm gehören. Und weil sie all das in, durch und wegen Jesus sind. Und so auch wir. Wenn du jetzt denkst, ja, so bin ich aber nicht. Vielleicht manchmal, eher seltener, gelegentlich, ein bisschen. Und so werde ich auch wahrscheinlich nie sein. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn wir aufhören, selber so sein zu wollen, indem wir jetzt versuchen, so zu sein. Versuch's mal, hält vielleicht eine halbe Woche. Und wenn wir anfangen, endlich in Jesus so zu sein, und das führt uns zu der Frage, wer bin ich eigentlich? Bin ich so, wie Paulus das beschreibt? Oder bin ich doch eher so, wie ich dann meistens bin? Ein anderer berühmter Gefangener, Dietrich Bonhoeffer, Theologe, Widerstandskämpfer, Märtyrer, hat auch im Gefängnis gesessen. Und der hat im Gefängnis ein Gedicht geschrieben. Wenn man es bis zu Ende liest, merkt man, das ist eigentlich eher ein Gebet. Und er stellt die Frage, wer bin ich eigentlich? Ich lese vor. Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem. Als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung. Umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig, bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Für Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Wer bin ich? Bin ich dieser? Also meine Wirklichkeit? Meine Grübelei, meine Panik, meine Wut? Mein Kämpfen und mein Ausgeliefertsein? Oder bin ich jener? Gottes Bild von mir, Freude, Frieden, Freiheit. Bin ich ein Christ, wie Paulus ihn beschreibt? Was ich auch bin, dein bin ich, oh Gott. Das ist Bonhoeffers Antwort. Dein bin ich, oh Gott, denn der Herr ist nahe. Der Gott des Friedens ist bei uns. Seine Nähe verändert, er kennt uns. Und die Schattenseiten und die Gefängnisse sind ganz häufig, vielleicht leider, vielleicht auch dankbarerweise, der Ort der besonderen Nähe Gottes. Bonhoeffer sagt, Gott gibt uns Kraft nicht im Voraus. Er gibt uns die Kraft dann, wenn wir sie brauchen. Und das kann man nicht testen. Man kann nicht testen, ob Gott in schweren Zeiten nah ist. Man kann es nur erleben. Also die Schattenseiten sind der Ort, an dem Gott uns besonders nah ist. Und die Schattenseiten sind der Ort, an dem ganz häufig grundlegende Veränderung passiert. Die Australierin Christine Kane spricht von Dunkelkammer Gottes. Wie früher, wo man Fotos in eine Dunkelkammer legen musste, damit sie sich entwickeln können. Also keine digitalen Fotos. Sie sagt, so sind die schweren Situationen unseres Lebens. Gott stellt uns in die Dunkelkammer, damit wir uns entwickeln. Und die Schattenseiten, die Gefängnisse, sind der Ort, an dem sich die Veränderung bewährt. Ein Ort, an dem Paulus, der nicht weiß, ob er lebend rauskommt, sagt, freut euch im Herrn, alle Zeit. Und der das selber erlebt, der im Gefängnis bekannt ist dafür, dass er Menschen dient und sie liebt. Also, wer bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Wer sind wir? Mit Bonhoeffer, dein bin ich, oh Gott. Dein sind wir, oh Gott. Und wie werde ich Gottes Eigentum? Wie werde ich sein? Ich werde es, indem ich mich Gott schenke. Und das kann mir keiner abnehmen. Das kannst nur du tun. Gott nimmt sich dich nicht einfach. Er hat dich dir geschenkt. Du bist frei. Und Gott sagt, ich nehme dich dir nicht weg. Wenn du mein sein willst, dann schenk mich. Schenk dich mir. Das ist unsere eigene Aufgabe. Da kann uns keiner vertreten. Das müssen wir selbst, uns Gott schenken. Und ich schenke mich Gott, indem ich mich ihm anvertraue, ihm überlasse, indem er Raum in meinem Leben bekommt, indem ich ihn aufnehme in mein Leben. Und ein ganz wundervoller Ort, das zu tun, ist das Abendmahl. Und das werden wir gleich feiern. Das Abendmahl ist einer der ganz großen Orte, wahrscheinlich der Ort, um Jesus aufzunehmen, wo er selber Teil unseres Lebens wird, wo er uns sehr konkret nahe kommt. Ein Stück Brot, ein Stück Traubensaft und Jesus verspricht, dass er uns sich schenkt. Durch diese Dinge, ganz konkret. Er ist nah, der Gott des Friedens und an seinem Tisch werden wir zu Freunden, zu seinen Freunden und zu Freunden miteinander. Und deshalb lade ich dich ein, das Abendmahl, das wir gleich feiern werden, zu nutzen und Gott selber, Jesus, in dein Leben aufzunehmen. Vielleicht hast du das schon ein paar Mal gemacht. Es ist gut, das immer wieder zu tun. Ihn einzuladen. Wenn du nicht getauft bist und noch nicht so genau weißt, was das mit Jesus alles auf sich hat, auch dann kannst du nach vorne kommen. Gib uns ein kleines Zeichen. Wir beten für dich und segnen dich. Und auch du kannst, wenn du nach vorne kommst und dich dorthin stellst, Gott dieses Zeichen geben und sagen, ich möchte, dass du Teil meines Lebens wirst. Ich lese zum Schluss den Predigtext, die Vision, die Paulus zeichnet, von seinen Freunden in Philippi, die Vision, die Paulus zeichnet, von unserem Leben. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage, betend und flehend, eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Im Übrigen, Brüder und Schwestern, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Amen.